Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Herzlich willkommen zu diesem Magazin, in dem es um Wachstum und Naturverbrauch geht und um das Dickhornschaf. Am Mikrofon Konstanze Lehmann. Die ökologische Ampel steht auf Rot. Die Ressourcen der Natur sind endlich. Können wir dennoch weiter auf Wachstum setzen? Gerade die wohlhabenden Gesellschaften? Die vermeintliche Lösung heißt intelligentes grünes Wachstum. Das bedeutet, Wertschöpfung und Naturverbrauch zu entkoppeln. Geht das überhaupt? Autorin Christine Langen hat diese Frage bereits während ihres Studiums beschäftigt. Da lag es nahe, dieses Thema weiter zu verfolgen. Und gerade hat diese Debatte richtig Fahrt aufgenommen.
Das ist schon ein überparteiliches Projekt, was sich dann an das ganze politische Spektrum wendet.
Berlin-Mitte, Pariser Platz. Ein großer Raum mit rotem Teppich, ausladendem Buffet und Blick auf das Brandenburger Tor. Ralf Füchs, lange in politischen Ämtern für die Grünen, heute Geschäftsführer des Zentrums Liberale Moderne, stellt das Buch »Soziale Marktwirtschaft ökologisch erneuern« vor. Etwa 60 geladene Gäste sind anwesend, unter ihnen die Vorsitzende der CDU. Ralf Füchs wirbt beim Publikum für ein grünes Wirtschaftswunder. Was versteht er darunter?
Im Kern geht es um die Entkopplung von Wohlstandsproduktion und Naturverbrauch. Das klingt dann kühn, weil die ganze bisherige Geschichte der Industrialisierung mit diesem enormen Zuwachs an Lebensstandard, nicht nur in Europa, auf einen wachsenden Naturverbrauch aufgebaut hat. Jetzt sind wir in einer Situation, in der die Weltwirtschaft sich absehbar in den nächsten 20 Jahren etwa verdoppeln wird, weil die Weltbevölkerung wächst. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass das Wirtschaftswachstum verschwinden wird. Deshalb ist die entscheidende Herausforderung der Sprung zu einem Wachstum im Einklang mit der Natur.
Ralf Füchs spricht vom Grünen, auch vom intelligenten Wachstum. Die Idee? Die Wirtschaft wächst, gleichzeitig aber sinken der Ressourcenverbrauch und die Emissionen. Er ist überzeugt, dass diese Entkopplung möglich ist. Unweit entfernt, in Berlin-Kreuzberg, findet ebenfalls eine Buchvorstellung statt. Viele Menschen drängen sich in dem kleinen Raum. Stühle werden dazugestellt, aus dem Fenster schaut man auf den belebten Platz am Cottbusser Tor. Andrea Vetter, Journalistin und Sprecherin des Konzeptwerks Neue Ökonomie, stellt das Buch Degrowth zur Einführung vor. Degrowth, aus dem Englischen übernommen, heißt zurückgehendes Wachstum. Im Gegensatz zu Ralf Füchs ist Andrea Vetter überzeugt, dass die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Naturverbrauch nicht umsetzbar ist.
Wenn Entkopplung nicht möglich ist, dann folgt daraus, dass die Volkswirtschaften im globalen Norden nicht weiter wachsen dürfen, weil damit ein erhöhter Ressourcenverbrauch einhergeht. Wenn wir es ernst meinen mit Klimaschutz, brauchen wir ein ganz anderes Wirtschaftsmodell. Die Schlussfolgerung muss vielmehr sein, wie können unsere ganzen Institutionen und Infrastrukturen eigentlich wachstumsunabhängig gestaltet werden? Wie kommen wir zu einer Krankenversicherung? Wie kommen wir zu einer Rentenversicherung, die nicht auf Wirtschaftswachstum angewiesen ist? Wie können wir unsere Straßen erhalten? Wie können wir unser Schienennetz ausbauen, ohne mit Wirtschaftswachstum zu rechnen? Das sind die interessanten Fragen.
Füchs und Vetter sind sich einig darin, dass CO2-Emissionen drastisch reduziert werden müssen und in Zukunft weniger Ressourcen verbraucht werden sollten. Doch aus dieser Erkenntnis ziehen sie grundlegend unterschiedliche Konsequenzen. Während Vetter es für blauäugig hält, zu glauben, man könne den ökologischen Fußabdruck durch technische Innovationen in notwendigem Maße reduzieren, wirft Füchs den Befürwortern des Konsumverzichts Naivität vor. Während Vetter auf einen kulturellen Wandel setzt, setzt Füchs auf technische Lösungen.
Glaubt irgendjemand, dass man klimaneutral werden kann durch Konsumverzicht? Ich meine, das geht doch um Größenordnungen, die sind nur durch Innovation zu erreichen. Ja, durch eine neue Art der Energieproduktion, durch eine fundamentale Veränderung der industriellen Produktionsweise unserer Landwirtschaft. So, und statt das als eine Chance zu sehen, für ein neues grünes Wirtschaftswunder verbreiten wir Pessimismus und flüchten uns in vollkommen illusionäre Vorstellungen, es wäre möglich, die Weltwirtschaft anzuhalten oder zum Schrumpfen zu bringen.
Das ist keine verantwortliche Position, auf die Erfindung einer Technik zu hoffen, die irgendwann vom Himmel fällt, sondern eine verantwortliche Position ist es jetzt zu sagen, im Moment haben wir diese Technik nicht und wie können wir mit der Technik, die es jetzt gibt, Ressourcen schonen, und das bedeutet Degrowth.
Wir können doch sagen, dass wir schon handfeste Hinweise darauf haben, dass eine Entkopplung von wirtschaftlicher Wertschöpfung, also Wachstum und CO2-Emissionen möglich ist. Die Bundesrepublik hat seit 1990 ihre CO2-Emissionen um 30% reduziert und gleichzeitig ist das Sozialprodukt etwa um 50%, also um die Hälfte, gewachsen. Und also wir haben schon eine reale Entkopplung, wenn auch noch nicht schnell genug.
Dabei muss man aber beachten, dass die ganzen dreckigen Industrien in diesem Zeitraum ins Ausland abgewandert sind oder nach dem Zusammenbruch der DDR abgewickelt wurden. Wenn wir uns überlegen, wo wird denn heute Stahl hergestellt? Das ist ja nicht mehr im Ruhrpott, das ist in China. Wo werden denn viele Teile für die Autoindustrie hergestellt? Natürlich passiert das zum Teil in den deutschen kleineren und mittelständischen Betrieben, aber das passiert auch wiederum ganz viel in China. Und die Einzelteile werden dann angeliefert und in Deutschland am Ende noch zusammengeschraubt. Und das ist ein großer Faktor dafür, warum dieser Effekt in Deutschland zu beobachten ist.
Während Ralf Füchs grünes Wachstum fordert, strebt Andrea Vetter eine sozial-ökologische Ökonomie jenseits von Wirtschaftswachstum an. Der Kernstreitpunkt: Inwieweit ist eine Entkopplung von Wachstum und Naturverbrauch überhaupt möglich?
Der Einsicht, dass wir nicht so weiter wirtschaften und konsumieren können wie bisher, Taten folgen zu lassen, ist einfacher gesagt als getan. Was macht Lebensqualität eigentlich aus? Worauf könnten wir verzichten? Ein kleines Stimmungsbild dazu aus Berlin.
Gerade als Mama ist für mich Lebensqualität, wenn ich eine gute Work-Life-Balance habe.
Wenn ich mein Leben so begutachte, dann sind die Wertmaßstäbe einfach anders geworden. Wo Arbeit davor oder auch Geld einen ganz anderen Stellenwert hatte, sind ganz andere Faktoren gerückt. Halt Familie, Zeit.
Für mich ist auch noch die Natur sehr wichtig, die Gesundheit und dass gute Freunde noch lange auch leben, dass man zusammen sein kann.
Ich glaube, immer suchen wir nach positiver Veränderung. Es geht gar nicht darum, mehr Konsum zu haben, aber es geht darum, ein Gefühl von positiver Veränderung zu haben. Ein Gefühl von Fortschritt ist für mich zum Beispiel auch, tanzen zu lernen, neue Tänze zu lernen.
Auf mein Auto könnte ich verzichten, auf Wohnungsraum tatsächlich auch. Ja, dieser ganze Klimbim, der da rumliegt, wo ich denke, Gott, ich muss aufräumen, ich muss Schubladen sortieren und weiß ich nicht was. Und ich denke, wenn das nicht da wäre, würde ich es auch nicht vermissen.
Wir haben ein großes Haus und das ist ja zu groß für uns im Grunde genommen. Aber die Umgebung, die schätzt man ja auch. Also ist dann trotzdem schwer, darauf zu verzichten jetzt.
Ein bisschen größere Wohnung mit einer Badewanne für die Kinder wäre schön. Geld kann ich gerade einigermaßen verdienen. Man muss sich nicht dauernd den Kopf machen.
Eigentlich bin ich mit dem zufrieden, was ich habe. Und das sehen wir heutzutage gar nicht mehr, sondern wir sehen immer, was haben die anderen, das will ich auch. Aber warum kann man nicht mit dem zufrieden sein, was man schon erreicht hat?
Im Energiesektor setzt man in Deutschland inzwischen mehr und mehr auf klima- und umweltentlastende Alternativen. Es wird investiert, geforscht, entwickelt und gebaut, damit die Energiewende gelingt, der CO2-Ausstoß geringer wird. Kann grüne Technik das Klima retten? Christine Lang hat nachgefragt.
Hier wird Deutschlands größtes Mieterstromprojekt gerade gebaut. Hier werden 100 Häuser, Mehrfamilienhäuser, mit Photovoltaik versehen, ca. 4.300 Mietwohnungen dann versorgt mit Strom. Und im Endausbau sind wir nachher bei ca. 3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, die eben hier dann auch erzeugt werden.
Thomas Wetzel, Geschäftsführer des Solarunternehmens Energiepark Brandenburg, steht auf dem Dach eines großen Mietshauses in Berlin-Marzahn. Neben ihm hohe Stapel an blau schimmernden Photovoltaikmodulen, die auf ihren Einbau warten. Wertvolle Rohstoffe stecken darin. Allerdings, die Recyclingraten für die Module sind sehr hoch und ist die Anlage installiert, produziert sie keine CO2-Emissionen. Erneuerbare Energien sind damit ein Hoffnungsträger, wenn es um die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Naturverbrauch geht. Berlin-Mitte im Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Julika Weiß forscht hier zum Energieverbrauch von Haushalten. Auch sie unterstützt einen Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber
gesellschaftlich betrachtet ist eben das Problem, dass wir jetzt schon Akzeptanzprobleme haben beim Ausbau erneuerbarer Energien. Das heißt, die Bereitschaft, Deutschland mit lauter Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen zuzupflastern, ist in der Bevölkerung nicht gegeben. Anderes Problem mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist, dass es eben auch nicht komplett ressourcenneutral ist, sondern auch für den Bau von Photovoltaik- und Windenergieanlagen braucht es natürlich Ressourcen. Von daher ist eben am besten, die Energie einzusparen, statt auf ein sehr hohes Wachstum bei den Erneuerbaren zu setzen.
Wenige Räume weiter, ebenfalls am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, forscht der Ökonom Steffen Lange.
Dass es im Energiebereich möglich ist, den CO2-Ausstoß zu verringern und in der Vergangenheit möglich war, ist noch kein Beweis dafür, dass es für die gesamte Ökonomie möglich ist. Im Energiebereich ist es relativ einfach, die CO2-Emissionen zu verringern, weil es technisch relativ einfach ist, von Kohleverstromung auf erneuerbare Energien umzustellen. Das ist zum Beispiel im Automobilbereich oder auch in der chemischen Produktion, wo sehr viel Öl verwendet wird. Da ist das bedeutend schwieriger und stößt sehr schnell an technische Grenzen.
Deutschland hat seine CO2-Emissionen reduziert. Die Wirtschaft ist dennoch gewachsen. Für manche ein Hinweis, dass die Entkopplung von wirtschaftlicher Wertschöpfung und CO2-Emissionen, letztlich von Wachstum und Naturverbrauch, möglich ist. Eine Annahme, die die globale Dimension unseres Wohlstandes ausklammert.
Da kann man nicht das Ruhrgebiet sauber machen und dafür in China neue Kraftwerke aufbauen, sondern CO2 ist ein globales Problem und da haben wir noch keine absolute Entkopplung feststellen können. Also was man mit sehr großer Klarheit sagen kann, und da sind sich auch alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einig, ist, dass eine absolute Entkopplung im CO2-Bereich, die ausreichend wäre, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, in der Vergangenheit noch nicht stattgefunden hat.
Der CO2-Fußabdruck ist nur eine ökologische Größe. Aber schon an diesem Punkt macht Steffen Lange klar, wir brauchen sowohl technische Innovationen als auch ernsthaften Verzicht.
Also wir brauchen Anreizsysteme wie eine wirklich hohe CO2-Steuer. Wir brauchen Infrastrukturmaßnahmen wie den Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs, der Netzinfrastruktur für erneuerbare Energien. Wir brauchen aber auch gleichzeitig eine Reduktion der Güter, die wir alle konsumieren. Wir brauchen weniger Fleischkonsum. Wir benötigen weniger Kauf und Verschrottung von elektronischen Geräten. Genau, es geht nur um durch eine Kombination von technologischen Lösungen, die auf jeden Fall notwendig sind und gleichzeitig Verhaltensveränderungen. Und beides muss von politischen Rahmenbedingungen angereizt werden.
Geht man aber diesen Weg konsequent, wird es keinen Wachstumsschub geben. Davon ist der Ökonom überzeugt. Auch die Ingenieurin Julika Weiß glaubt nicht, dass allein effizientere Technik ausreicht, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
Der Wechsel zu erneuerbaren Energien ist auf jeden Fall zentral, um eine CO2-neutrale Energiebereitstellung zu ermöglichen und wird aber wohl nicht ausreichen, wenn wir einfach noch viel mehr elektronische Geräte anschaffen, größere Häuser haben, weitere Flugreisen machen. Dann kommen wir eben an die Grenzen des Wachstums oder an die Grenzen auch dessen, was wir mit erneuerbaren Energien vermutlich bereitstellen können.
Zurück in Berlin-Marzahn. Thomas Wetzel treibt den Ausbau der erneuerbaren Energien mit viel Leidenschaft voran. Nur was eine Reduktion des Energieverbrauchs angeht, da ist er skeptisch.
Ich glaube, der Mensch, wenn der den Luxus einmal hatte, ist der schwer davon wegzubringen und wird das nicht missen wollen. Ich denke, der richtige Weg ist dann wirklich eben zu gucken und sagen, okay, ich erzeuge die Energie eben sauber, ja, und speichere sie vielleicht auch noch sauber irgendwann.
Was aber hat nun die Debatte über Wachstum und Begrenzung mit den anfangs erwähnten Dickhornschafen zu tun? Das männliche Dickhornschaf trägt schwere bis zu 80 cm lange Hörner auf dem Kopf. Doch das gewaltige Horn schmälert seine Lebenserwartung. Die damit ausgetragenen Rangkämpfe sind energieraubend und außerdem sind Jäger scharf auf die Horntrophäe. Doch die Dickhörner haben sich flexibel gezeigt. Die Hörner sind in den letzten Jahrzehnten kürzer geworden. Das ist der Population gut bekommen, auch weil Böcke erst ab einer bestimmten Hornlänge geschossen werden dürfen. Florian Werner, Sachbuch- und Prosaautor, schreibt, die Hornträger haben sich erfolgreich vom Dogma des unbegrenzten Wachstums befreit. Seien wir keine Schafe, tun wir es ihnen nach.